seht ihr den Predigtitel? Richtung statt Geschwindigkeit. Ich möchte als Einleitung eine Bibelstelle lesen aus dem 1. Korinther. Ich habe sie euch hier auch mitgebracht. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übe strenge Selbstdisziplin. Er tut das, allerdings um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen Preis, für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. So eine der Bibelstellen, die nicht immer ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen. Das sind meistens die Stellen, wo es um Disziplin geht, um Gehorsam, um Veränderungen, die uns ein bisschen schwerer fallen. Ich habe in den letzten 20 Jahren meines Lebens auch als Pastor, viele Christen ihr Rennen starten sehen. Und leider auch einige ihr Rennen beenden sehen. Einige waren viel schneller als ich, waren viel weiter als ich. Und sind viel tiefer gefallen. Viele waren mit hohem Tempo in die falsche Richtung unterwegs. Begeistert von irgendetwas, irgendeinem Teilaspekt vielleicht der Heiligen Schrift. Haben das Gesamte aus dem Auge verloren und sind in die Irrlehre abgefallen. Einige haben die Balance nicht gefunden. Balance in ihrem Leben, im Bereich der Ehe zum Beispiel, oder der Gesundheit, oder der Finanzen. Andere lebten einfach nicht in Integrität und an irgendeinem Punkt in ihrem Leben war ihr Dienst zu Ende, weil Worte und Taten nicht übereinstimmen. Sie waren selbst innerlich voll Rebellion, auch das habe ich gesehen, und trachteten danach, ihren eigenen Willen, ihre eigene Vision, ihr Ding durchzuziehen, aber haben nicht wirklich das getan, wozu Gott sie eigentlich berufen hatte. So viele traurige Endergebnisse bei manchem Rennen. Weil was wir wissen müssen, ist, dass jeder und auch jedes Ding genauso, was sich bewegt, hat eine Richtung. Es ist unmöglich, sich ohne Richtung zu bewegen. Versucht es mal. Selbst die Unbewussten, selbst der Kreis ist eine Bewegung, ist eine Richtung. Rechts, 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 rechts oder links, 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 rechts. Dreimal links ist wieder gerade oder wie war das? Ja. Mein Navi führt mich manchmal so, wenn ich eine Abzweigung verpasst habe. Dann heißt es rechts und wieder rechts und wieder rechts. Und dann bin ich dann irgendwie wieder da, wo ich eigentlich sein sollte. Gott macht das ja mit uns auch. Ne? Er gibt uns dann diesen dreimal rechts oder dreimal links Befehl und wir kommen wieder zurück. Das nennen wir dann ja Gnade. Weiß der Gott. Manchmal bewegen wir uns bewusst, manchmal aber auch ganz unbewusst. Die Frage ist doch die, welche Richtung hat denn mein Leben? Was bestimmt die Richtung eigentlich? Ja, Gott, klar. Aber ist das so einfach? Im Alltag meine ich? Ist das immer so klar, immer so nachvollziehbar, immer so logisch? Wie ist das mit Erfolg, mit Geld, mit Sex, mit Macht? Wie ist das mit unserer Familie, unseren Kindern? Reisen, Hobbys, Sport, Freunde. Sind das nicht alles in die wir schnell unterwegs sein können und dabei eigentlich die Hauptrichtung verlassen, ohne dass wir es merken? Kennt ihr sowas? Mir ist das schon passiert. Ich bin da irgendwas nachgejagt, was mir sehr attraktiv schien, und habe dann irgendwann gemerkt, Moment mal, das irgendwie bin ich jetzt nicht mehr, das passt nicht. Wisst ihr? Ich hatte mal ein ganz tolles Jobangebot, was ich so nebenbei machen konnte. Eine Menge Geld konnte ich da verdienen. Jemand, der mir viel Gunst, auch ein christlicher Unternehmer, mir viel Gunst gegeben hat. Und ich merkte, ich war gut da drin, es ging auch, ich hätte das tun können, aber ich merkte irgendwie mein Gemeindedienst, wo ich meine Kernberufung wusste, das ging so nicht richtig zusammen. Und ich habe an beiden Seiten gehinkt, alles so halb gemacht. Und da kam ich zu dem Punkt, wo ich sagen musste, okay, ich habe dann gesagt, tut mir leid, ich werde das nicht weitermachen, weil ich kann dann meinen Dienst in der Gemeinde nicht richtig machen. Und der hat Priorität, Gott hat mir das klar gesagt. So, ich musste eine Richtung korrigieren, ich konnte nicht in zwei Richtungen unterwegs sein, das funktioniert nicht. Viele versuchen das, aber irgendwann, früher oder später kommst du drauf, das klappt nicht. Auch wenn spirituelle Erfahrungen deine Richtung sind, es ist nicht die Richtung. Weil du kannst ganz viele verschiedene spirituelle Erfahrungen machen, in alle möglichen Richtungen, alle vier Himmelsrichtungen geht's da rein, hat aber nicht unbedingt was mit Gott zu tun. Manchen lieben Menschen, der aus der Esoterik kommt, muss ich das sagen. Ich sage, es sind nicht alle Wege, die zu Gott führen. Es gibt nur einen einzigen. Es gibt eine einzige Richtung, die garantiert zum Ziel führt. Und die heißt Jesus Christus. Alle anderen Richtungen mögen mir kurzzeitige Befriedigungen geben und auch transzendentale Erfahrungen. Meine Frau macht das auch ständig mit mir. Halleluja. Ich meine jetzt nicht die transzendentalen Erfahrungen für die MP3-Hörer. Mir wurde gerade mein Mikrofon an meinem Revier gerichtet. Der andere Gedanke von dieser Schriftstelle, der mir wichtig ist, ist, dass wir ja alle ein Rennen laufen. Und oberflächlich gesehen würde man sagen, hey, ich renne jetzt gegen Reggie. Ich bin schneller als du. Hoffe ich. Aber das ist nicht, was die Schriftsteller eigentlich sagt. Wenn du den ganzen Kontext liest, kommst du drauf, es geht hier um eine ganz andere Art von Rennen. Viele Männer hier lieben Wettbewerb. Es ist was Gesundes, eine gesunde Haltung zu haben, Wettbewerb zu haben und Dinge besser machen zu wollen als der andere. Da ist was Gesundes drin. Ungesund wird es dann, wenn es übertrieben wird, wenn es Perfektion wird oder wenn es mit Hass und Neid und diesen Dingen zusammenkommt. Aber Wettbewerb bringt gute Dinge hervor. Ich möchte mal das Rennen. Das laufen wir gegen uns selbst. Dieses Rennen laufen wir nicht gegeneinander. Dieser geistige Lauf wird nur an einer Sache gemessen und die heißt Jesus Christus. Er ist unser Verkleidung zu guten Werken. Er läuft uns voran und wir sollen mit ihm laufen. Und je näher wir an ihm laufen, desto erfolgreicher ist unser Rennen. Und das heißt, wir laufen gegen unser eigenes Fleisch auf der anderen Seite. Denn das hat eine ganz andere Richtung auf dem Herzen. Das möchte dahin gehen, wo sich man sich gut fühlt, wo es Spaß macht, wo man abhängen kann, wisst ihr, all das. Dinge, die zu gewissen Zeiten auch fantastisch sind. Aber wenn die unser Leben bestimmen, Ich habe jetzt mehrere Interviews gelesen mit alten Rockstars. Christa Burke war eine davon, da war Simply Red und war noch jemand. Ganz wilder, wer war das dann? Komme jetzt gerade nicht drauf. Sieht sich schon nicht mehr ähnlich. Aber die sagten alle im Interview, also einen Satz, der war immer dabei, sagten ich, Partyleben, irgendwann hatte ich satt. Es hat mich nicht mehr befriedigt. Heute habe ich Familie und Kinder und das ist so schön. So, die kommen irgendwann alle da an, wenn sie die Drogen überleben. Haben sie auch alle erzählt, haben alle diese Drogenzeit hinter sich, waren irgendwo entweder in Alkoholismus drin oder richtig in Drogensucht. Aber sind irgendwie rausgekommen und sagen, heute brauche ich alles nicht mehr, ich habe was Besseres, ich habe heute Familie. Ist eine bessere Richtung als Drogen. Und doch ist es noch nicht die Richtung, die beste ist. Stimmt's? Paulus gebraucht ja dieses Wort Disziplin hier zweimal. Zweimal innerhalb von 3-4 Versen. Und wir wissen, dass die höchste Form von Liebe Disziplin darstellt. Disziplin heißt, ich bin A, gehorsam und B, tue ich das Richtige und höre nicht auf damit. Das ist Disziplin. Letztes Mal habe ich darüber gepredigt. Tu das Richtige und tu es beständig. Gleich Erfolg. Das ist genau, was Disziplin meint. Deswegen haben wir ja als Jünger im Englischen diesen schönen Namen Disciples. Wortwörtlich heißt das Disziplinierte. Ha, wollen wir doch alle sein, oder? Ja, danke schön, Margit. Vor ein paar Wochen habe ich so empfunden, dass ich über meine Kinder predigen soll. Macht man ja nicht so oft. Keine Angst, ich werde jetzt keine Geheimnisse verraten oder sowas, sondern es ging um die Namen. Es war, in einem Augenblick hatte ich eine ganze Predigt, und die kriegt ihr ja heute um die Ohren gehauen. In die Ohren hineingeflößt oder wie auch immer, ins Herz gedrückt, hoffe ich auch. Und ich habe diese drei Namen, und zwar in der Reihenfolge auch, ihre Geburt gesehen und hatte sofort Inhalte, die das ausdrücken würden, was ich jetzt gleich ausdrücken möchte. Es sind nämlich drei Entwicklungsstufen, die uns helfen, die Richtung auszuloten, die jeder Mensch gehen sollte. Nicht jeder muss die gehen. Nur wer die Rettung möchte, der wird auf diesem Weg ganz sicher diese drei Abschnitte passieren. Die erste Station, könnt ihr euch schon vorstellen, wie die heißt? Grace. Grace ist natürlich ein englischer Name, der in Deutsch Gnade bedeutet. Dieses Wort war für uns und ist immer noch das wichtigste Wort unseres Lebens. Nicht, weil es unsere Tochter ist, es ist einfach das Wort, die Begriff, die Bedeutung. Gnade meint unverdiente Gunst. So gut, wie wir versuchten zu sein, hatten wir doch nie eine Chance, auch nur annähernd dem Standard und dem Anspruch Gottes zu entsprechen. Wir wussten, es würde immer Sünde zwischen uns gemacht. Denk an den Herrn Weber von neulich. 6000 Punkte. Steht nicht in der Bibel so, aber ich glaube, in Wirklichkeit sind es noch viel mehr Punkte. Wenn du die 10 Gebote ein Leben lang hältst, ohne Unterbrechung. Wow. Es hat niemand geschafft. Nicht der frommste Jude hat es geschafft. Nicht der frommste Pastor oder Bischof. Niemand. Und darum ist dieses Wort für mich so bedeutungsvoll. Wir haben es unserem erstgeborenen Kind gegeben, um eins sicherzustellen. Ganz egal, welche Schwierigkeiten das vielleicht mal geben würde mit diesem Kind. Wir wollten immer Gnade ausrufen drüber. Und wir brüllen es manchmal durchs Haus. Und bei aller Heftigkeit oder auch manchmal Ärger, was in der Stimme liegen mag, ist die Wortbedeutung doch immer Gnade. Und ich habe gelernt, was ich ausspreche, wird immer etwas bewirken. Und in einem Haus, wo Gnade gebrüllt wird, ist immer noch besser, als wenn Frieden geflüstert wird. Oder? Gnade. Die Frage ist doch, ob unser Rennen eine Sackgasse ist. Und die Schrift sagt uns, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das ist eine Katastrophe für die gesamte Erdbevölkerung aller Generationen. Keiner kommt da an, wo Gott eigentlich wollte, dass sie sein sollen. Nämlich in einem Leben mit ihm und hinsteuernd in eine Ewigkeit mit ihm, in ihm, um ihn, im Paradies, in der Herrlichkeit. Die Bibel lässt uns wissen, dass es hier ein Problem gab auf diesem Planeten, was immer noch besteht für viele. Für uns bestand es auch. Viele hier haben bereits dieses Problem gelöst bekommen. Eigentlich haben es alle gelöst bekommen, aber noch nicht jeder hat es für sich angenommen und hat die Sache ernst gemeint. Herr Weber wusste auch darum. Er hatte davon gehört. In dem Film 6000 Punkte im Himmel, wer nicht gesehen hat. Bei YouTube könnt ihr euch den Film in 3 Teilen angucken. Der Herr Weber hat gesagt, ich bin völlig falsch informiert gewesen. Ja, er wusste schon irgendwie Jesus und Vergebung und so. Aber hat dann gesagt bekommen, aber es war für sie nie wirklich ernst. Sie haben doch nie damit gerechnet. Sie haben doch diese Vergebung nie bewusst angenommen. Jesus hat doch für ihr Leben im Alltag überhaupt nichts bedeutet. Sie haben doch gar nicht nach dem gelebt, was er gesagt hat. Und da musste ganz kleinlaut sagen, es stimmt. Ich bin völlig falsch informiert gewesen. Niemand von uns hat es verdient, gerettet zu werden und ein Kind Gottes zu sein, das ewiges Leben besitzt und schon hier auf der Erde vollen Zugang hat zu seinen Verheißungen, wie Frieden, wie Freude, wie Heilung, wie Wohlstand und vieles mehr. Gnade ist unverdiente Gunst. Und das bedeutet, dass diese Schriftstelle weitergehen muss. Gott sei Dank. Denn der nächste Vers sagt, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Antwort auf jedes Gebet dieser Erde. Hier fängt alles an. Hier geht es um eine Beziehung, die vorbereitet wurde. Es war doch das Kreuz, unser Vorfahrtsschild auf diesem Rennen. Nicht unsere Kraft, nicht dein Wissen, dein Intellekt, deine Bildung, deine Vermögenswerte. Es war das Kreuz, was ein Vorfahrtsschild aufgestellt hat für alle die, die hierauf reagiert haben. Noch im Garten Eden, nachdem Adam gesündigt hatte, sprach Gott zu Satan und sagte, da wird jemand kommen, der Sohn einer Frau, er wird dir den Kopf zertreten. Der Teufel muss sich gefragt haben, wie Gott Jesu einen Mann finden könnte. Denn die ganze Menschheit stand ja unter dämonischer Herrschaft nach dem Sündenfall. Gottes Einfluss war schlagartig weggenommen von diesem Planeten, weil ein rechtmäßiger Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Adam hat sein Recht auf diese Erde weitergegeben. Die Menschen waren alle Sünder. Sie konnten den Teufel nicht besiegen. Sie waren nur Sklaven. Und durch ihre Sünde verdienten sie alle dieselbe Strafe. Bitterkeit und Tod. Natürlich konnte gemäß Gottes Bundesgerechtigkeit das Blut eines reinen Mannes für die ganze Menschheit vergossen werden, wenn Gott so jemand finden würde. Er konnte zu ihrem Stellvertreter werden und ihre Strafe tragen. Aber Gott hatte keinen reinen Samen mehr auf Erden, mit dem er so etwas tun konnte. Er konnte auch nicht von vorne beginnen und einen neuen Adam mit Hilfe des Staubs der Erde formen, denn selbst der Staub der Erde, heißt es in der Schrift, stand unter dem Fluch und war unrein. Wie konnte Gott je menschliches Blut finden, das noch nicht mit Bitterkeit verflucht war? Das konnte er nicht. Zumindest schien es so zu sein. Aber Gott schuf einen Weg. Er besuchte eine junge Frau namens Maria und sprach sein Wort zu ihr. Sie glaubte dem Wort und es drang in sie ein. Und das Wort wurde Fleisch, heißt es da, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit, wieder das Wort, was wir verpasst haben. Und hier ist es wieder. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnaden und Wahrheit. Jesus, der selbst das Wort ist, wurde als der reine Menschensohn und Sohn Gottes geboren. Er war ohne Sünde, in ihm war keine Bitterkeit, keine Spur des Fluches war in ihm zu finden. Er und nur er widerstand jeder Versuchung und bestand damit den Test, den Adam nicht bestanden hatte. Er lebte als ein freier Mensch. Der Tod konnte ihn nicht anrühren. Menschen, die das versuchten, ihn zu steinigen, konnten es nicht. Er ging mitten durch sie hindurch. Aber dann tat er das Undenkbare. Und der Gestalt nach, heißt es im Philipperbrief, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus war bereits frei. Er hatte den Status, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Er musste das nicht tun, aber er hat sich entschieden, es zu tun. Darum lesen wir im Hebräerbrief, durch den Tod hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ist das gute Nachricht? Ich weiß. Einige haben das schon mal gehört in ihrem Leben. Einige schon 100 Mal. Ich auch. Aber ich bin tief entschlossen, mich an diese Wahrheit immer wieder ganz neu heranzuwagen und sie nicht aus meinem Herzen stehlen zu lassen. Denn das ist das Fundament für alles andere. Wenn wir vergessen, worum es eigentlich ging zu Ostern, dann ist unser Leben nicht in der richtigen Richtung. Dann sind wir vielleicht Vollspeed unterwegs, tun die Werke des Herrn und sind trotzdem die, die voll gegen die Wand fahren. Auch andere haben das gemacht. Und Jesus hat gesagt, ich kenne euch gar nicht. Aber wir haben doch in deinem Namen geweissagt, geheilt und alles gemacht. Sagte, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Voll. Die Gefahr ist da, dass jeder Christ das zu hören bekommt, der die Richtung verpasst. Gott bestraft dich nicht, wenn du zu langsam fährst. Es gibt da kein Mindestgeschwindigkeitsschild, sind die blauen, ne? Ja, Thomas, das langsam fahren auf der Fahrt. Nur die Richtung muss stimmen. Der Start des Rennens. Oder ich habe ja hier noch ein Bild gehabt. Warte mal, habe ich noch gar nicht gesehen. Da. Das ist das Bild. Hebräer 2, 14, 15. Das Kreuz und das Vorfahrtsschild. Das ist, was Gott für uns aufgestellt hat auf unserer Lebensstraße.
Wir müssen nicht immer hinten anstehen und denken, oh, ich habe ja doch keine Chance in diesem Leben und ich bin ja so arm und ich bin das Opfer und all das. In dem Moment, wo wir Christus annehmen und er unser Leben erneuert, legen wir all diese alten, schmutzigen, sündvollen Gedanken ab. Stimmt's? Auch Minderwertigkeit legen wir ab. Ich brauche nicht mehr minderwertig sein. Ich habe königliches Blut bekommen. Ich bin eine Tochter, ein Sohn des höchsten Königs. Warum sollte ich mich minderwertig, klein, schwach fühlen? Ach, mich hat jemand missbraucht in der Kindheit. Ach, mein Ehemann hat mich verlassen. Ach, mir ist dies und jenes Schlimmes passiert. Das sind Tragödien. Aber das neue Leben meint doch, alles Alte ist vergangen. Warum sagt Paulus, legt das Alte ab? Nicht nur die Sünde, auch die Haltung, die hinter der Sünde oft stehen. Sich als Opfer zu fühlen, ist genauso eine Sünde, wie sich als Täter zu benehmen. Es ist nicht dem Wort Gottes gemäß. Das Wort Gottes sagt, du bist ein Gestalter deines Lebens. Weil in dir die Kraft des großen Gestalters liegt. Er wohnt in dir, der Geist Gottes, durch den Christus alles tat, was er tat, auf Erden. Durch den die Welt geschaffen wurde. Glaubst du, er kann dein Leben damit nicht neu erschaffen? Er kann deine Zukunft nicht umgestalten? Er kann und er wird, wenn du nur lässt. Wie ist der Start des Rennens? Die erste Richtung, die ein Mensch in seinem Leben aufnehmen sollte, ist eben diese Richtung Gnade. Stellen Sie sich der Wahrheit, dass auch Sie gesündigt und versagt haben, dem Maßstab Gottes gerecht zu werden. Das ist der Start. Solange ich das nicht zugebe, brauchen wir nicht weiter reden. Können Sie jetzt die CD abschalten oder den MP3-Player stoppen? Bitte, den Gottesdienst noch nicht verlassen, vielleicht wird es ja noch interessant. Aber das ist tatsächlich der erste Punkt. Wenn ich da nicht ankomme, habe ich keine Chance auf Rettung. Weil Gott sagt, ich widerstehe dem Stolzen. Aber dem Demütigen gebe ich Gnade. Ich lade immer ein und wir laden ein, jeden Sonntag. Wir laden ein, komm nach vorne und bekehr dich. Warum machen wir das? Komm nach vorne. Wir wollen niemanden bloßstellen. Aber wir haben eins verstanden. Jesus sagte, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. So, in dem Moment, wo du hier vorne hintrittst und dich vor allen bloßstellst und sagst, ja, ich habe Jesus noch nicht wirklich angenommen. Ich habe bisher Religion gespielt oder Kirche gespielt oder vielleicht auch gar nichts. Aber heute meine ich es ernst. Ich möchte heute Jesus empfangen und zwar als meinen Retter und Heiland. In demselben Moment klingelt oben das Telefon, das rote Telefon Gottes. Und Jesus ruft den Vater an und sagt, übrigens Vater, sie ist da. Er ist da. Ab heute, er gehört zu mir. Und dann klingelt ein anderes Telefon. Es geht nach unten, tief schwarz. Und übrigens, ab heute ist diese Person für dich tabu. Halleluja! Dieses Selbsterkenntnis, die muss zu deinem Bekenntnis führen, indem du vor Gott stehst und zugibst, dass es nichts gibt, was du tun kannst, um den Zustand deiner Gerechtigkeit zu verändern. Und dann als drittes bittest du Jesus darum, dein Lebensruder zu übernehmen. Ich mache das bewusst mal ganz ordentlich. Weil mancher hat die Reihenfolge nie wirklich begriffen. Vielleicht hat er das schon mitbekommen, aber nie. Warum eigentlich? Was machen die? Es hat alles einen Sinn, und zwar einen biblischen. Gott hat diese Reihenfolge gesetzt, damit wir es richtig machen, damit wir nicht irgendwann von unten einen Anruf bekommen, der sagt, hey, war ja aber gar nicht echt, war ja gar nicht wirklich, hat ja gar nicht geklappt bei dir, siehst du? Sagen, nee, wohl hat es geklappt. Ich habe Zeugen, hier waren Leute, die waren dabei. Ich habe Zeugen für meine Entscheidung. Die Entscheidung steht, wie wir gesungen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Alle Ehre sei ihm, ob ich ein Spiel gewinne oder verliere. Ihm gebührt die Ehre. Und die Haltung wird er immer belohnen. Und dann als letzten Schritt, dann lassen Sie es zu. Lass es zu, von Gott mit seiner Vergebung, Liebe, um mit neuem Leben beschenkt zu werden. Und Dinge verändern sich. Diese Richtung der Gnade meint also Hingabe an Gott. Sie meint Heiligung. Das bedeutet Absonderung für Gottes Plan. Das heißt, du wirst manche Dinge einfach lassen. Lassen wollen, lassen sollen. Du wirst sehen, wie Gott mit dir umgeht. Als ich mich bekehrt habe, habe ich einige Dinge gelassen, die ich immer gemacht habe bis dahin. Amen. Du auch. Weiß dem Herrn. Es bedeutet 100% zu ihm gehören. Ich hatte mal einen Freund, mit dem war ich in der Berufsschule, meiner zweiten Ausbildung damals. Und der war sehr, sehr interessiert an Jesus. Und er war kurz davor. Sagt, können wir nicht das Gebet beten, dass ich Jesus annehme? Und dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Habe ich gesagt, wirst du 100%ig ihm gehören? Wirst du dein Leben wirklich mit ihm leben? Wirst du in der Bibel lesen? Wirst du in die Gemeinde gehen? Wirst du ihm die erste Stelle geben? Ach nee, so nett. Sag ich, dann bete ich nicht mit dir. Dann warte. Warte und bete, dass Gott dir die Einsicht gibt, die du brauchst. Weil wenn du es nicht im Glauben machst, ist es sinnlos. Und wenn du es halb machst, ist es schlimmer, als wenn du es gar nicht machst. Wenn du hier stehst und sagst dich von ganzem Herzen, Jesus, sei mein Herr, bleib sitzen. Nachher. Ich frage ja nachher wieder, ne? Das heißt nicht, warte, bis du richtig bist. Das heißt es überhaupt nicht. Als ich mein Leben Jesus übergeben habe, war ich 20 Jahre und alles andere als irgendwie richtig in irgendwas. Ich war voller Wunden, voller Unsicherheit, voller Katastrophen. Aber genau darum gehe ich ja zu Jesus. Er heilt das ja. Aber ich war entschieden. Das war alles, was ich wusste. Ich war entschieden. Ich hab's ernst gemeint. Nicht halbe Sache. Ich wollte es richtig machen. Das ist alles, was du brauchst. Du musst nicht richtig sein, nicht perfekt sein, nicht erst dein Leben in Ordnung bringen. Schaffst du sowieso nicht. Ich habe mit Leuten gesprochen, die es 50 Jahre versucht haben. Es hat nicht geklappt. Obwohl sie sich viel Mühe gegeben haben. So spar dir diese Anlaufzeit. Niemand von uns weiß, ob er noch 50 Jahre hat, ganz nebenbei. Das heißt, täglich mit ihm Zeit zu verbringen und in seine bedingungslose Liebe einzutauchen. Ein Ehemann, der nicht jeden Tag Zeit mit seiner Frau verbringt, macht was falsch. Das könnten die Frauen mal sagen, oder ja. Ja, ich glaube auch. Und andersrum genauso. Wenn ich jemanden liebe, dann verbringe ich Zeit mit ihm oder ihr. Und wenn ich Gott liebe, dann gilt dasselbe. Gott ist mein Vater. Ich möchte Zeit mit meinem Papa haben. Ich habe euch das letztes Mal erzählt. Wir haben bald Vatertag. Ich habe Zeit mit meinem Papa. Viermal im Jahr nehme ich mir einen halben Tag nur mit ihm, ganz alleine. Wir machen verrückte Dinge. Gucken verrückte Filme an, gehen in verrückte Restaurants, machen alle 5 Jahre einen verrückten Urlaub irgendwo zusammen, nur wir zwei. Weil ich meinen Papa liebe, weil ich stolz auf meinen Vater bin, weil ich mit ihm Zeit verbringen will. Und mein himmlischer Vater doch auch. Jeden Morgen habe ich ein Date mit ihm, jeden Morgen. Schaffe ich mit meinem Papa nicht so richtig, das sind Entfernungen und zeitliche Schwierigkeiten. Aber mit ihm oben kriege ich das jeden Tag hin. Jeden Tag. Und in Vergebung zu leben, auch das gehört zur Richtung der Gnade. Denn wenn du nicht vergibst denen, die dir wehgetan haben, wirst du nie Vergebung empfangen können. Weil das der Maßstab sein wird. Jesus sagte, so wie du vergibst, vergebe ich dir, Vater unser. Also sei immer schnell mit Vergebung. Ich kann doch nicht vergeben, ich fühle mich so gar nicht nach Vergebung. Du hast ja keine Ahnung, was der mir angetan hat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir Gott angetan haben. Auch wenn wir das nicht fühlen, ist nicht wichtig, er fühlt es. Die Gefühle haben eine Berechtigung. Wenn er sagt, wenn du vergibst, vergebe ich dir. Ist ein Deal, oder? So, ich erlebe das auch manchmal. Mir ist auch wehgetan worden in meinem Leben. Aber ich bin immer schneller jetzt in Vergebung. Und ich merke, da ist irgendeine Bitterkeit zu irgendeiner Person. Sag ich, ich vergebe, ich lass los. Gott, ich übergebe das dir. Ich will da gar nichts festhalten, gar nicht richten, gar nicht irgendwie in mir was groß werden lassen. Keine Bitterkeit. Halleluja. Und jetzt kommt die praktische Seite. Ich bin heute ganz genau. Ganz genau. Was weiß das ganz praktisch? Weg der Gnade heißt, du übergibst dein Leben vor Zeugen Jesus. Du schließt dich einer Zelle an. Das gehört zum Weg der Gnade dazu in dieser Gemeinde. Woanders nennt sich das vielleicht Hausgeist Kleingruppe. Wir haben es in Zellform. Das ist ein bisschen anders alles. Und vielleicht ein bisschen besser als hier und da. Weiß nicht. Musst du rausfinden. Du schließt dich einer Zelle an. Gehst einfach mal hin. Hast Gemeinschaft. Darum geht es dabei. Hast Gemeinschaft mit anderen Christen. Und du beginnst jeden Tag mit einer Zeit mit Gott. Und? Vielleicht sind ja die zwei Personen gerade hier. Du besuchst ein Begegnungswochenende. Warum? Ein Jahr Seelsorge, sagte Christa. Ich sag 2 Jahre schneller weiter sein, als du wärst, wenn du nur sonntags hier wärst. 2 Jahre ist mal, was ich glaube, etwa. Passiert in diesem einen Wochenende, dass du Schritte machst, so groß und so weit. Innere Heilung entsteht, du kommst auf Kurs, du weißt so viele Dinge danach, auch von der Bibel her, und was du als Christ bist und hast und kannst und tun solltest. Das ist einfach atemberaubend schön. Okay, lassen wir uns nicht bei Grace bleiben. Ich habe ja noch ein Kind. Den Raphael. Oh, Raphael ist ganz was Besonderes, wie Grace auch. Aber ganz anders. Ich brülle den Namen gar nicht so oft. Es gibt ja Kinder mit mehr oder weniger Temperament, die mit mehr Dominanz und weniger Dominanz, eher künstlerische Typen oder eher handwerklich. Jeder ist anders. Jeder braucht eine andere Führung. Mein Raphael ist ein Genie in vielerlei Hinsicht. Und der Name, Den Namen hat er selbst öfters erlebt als jedes andere Mitglied in meiner Familie bisher. Raphael ist geheilt worden von den unglaublichsten Dingen innerhalb von Sekunden. In unserem Haus, gar nicht in der Gemeinde. Das waren alles Dinge in unserem Haus. Hat einmal das Handgelenk gebrochen gehabt. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Wir beteten mit ihm, die Heilung kam sofort. Anders mal viele so schwer auf dem Kopf. Krankenhaus, die hatten die übelsten Diagnosen erst gemacht. Wir haben gebetet, alles verschwunden, alles weg. Es war nichts mehr da. Gott heilt. Und das ist der Name. Raphael. El Rapha. Ist das hebräische Wort für der Gott, mein Arzt, der Gott, der mich heilt. Gott liebt uns so sehr. Und er liebt uns so, wie wir sind, wie ich eben sagte. Du musst dich nicht erst verändern. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er dich nicht so lässt, wie du bist. Amen. Wenn du dein Kind liebst, sagst du nicht, bleib immer so klein und schnucklig. Klar wünscht sich ein Teil von uns das. Aber der andere weiß doch, boah, wie stolz werde ich sein, wenn ich meine große Tochter einmal jemand anderem in die Hand lege. Wenn ich ihre Kinder einmal auf dem Schoß habe und Großvater sein darf. Hey, willst du denn das berauben? Wegen der schönen Kiki-Tiki-Gefühle mit deinem Kleinen. Ne? Und Kalle, denke ich das auch, ist mein letztes. Oh, noch einmal Baby haben, dann ist vorbei. Nee, ist nicht vorbei, dann kommen die Enkel. Halleluja, Amen. Ja, so El Rapha, der Herr, dein Arzt. Wenn wir gelernt haben, in seiner Gnade zu leben, dann kommen wir ganz automatisch in die Zeit der Heilung und Wiederherstellung hinein. Das passiert. Das kannst du gar nicht vermeiden. Im Gegenteil. Es wird schneller passieren vielleicht, als du denkst. Sowohl unser Geist, unsere Seele, wie auch unser Körper werden von Gott geheilt und wiederhergestellt. Und wir werden geheilt von einer ganzen Menge verschiedener Dinge. Ablehnung, Missbrauch, Depressionen, Wunden durch Enttäuschung und Verrat, Entmundigung, Einsamkeit, Unsicherheit, Minderwertigkeit. Körperliche Krankheiten sind genauso dabei. Sündhafte Gewohnheiten, selbstzerstörerische Gewohnheiten oder Süchte. Alkohol, Esssucht, Nikotin, Fernsehsucht, Spielsucht, Sexsucht, Pornosucht. Gott heilt diese Dinge. Wenn wir auf seinem Weg bleiben, wenn die Richtung sich nicht verändert, der Teufel kann deine Richtung nicht verändern, aber er kann dich einladen dazu. Er macht dir ein Angebot, sag mal, das ist die Richtung, immer aufs Kreuz, das ist die Richtung. Und dann kommt hier irgendein attraktives Ding, vielleicht eine Nebenbeschäftigung, ein Hobby, und das kostet dich Zeit. Zeit, die du eigentlich jetzt gar nicht dafür hättest. Das heißt, statt einer Stunde mit dem Herrn machst du noch 10 Minuten, hast dafür was anderes. Und schon bist du aus der Richtung getreten. Es geht ganz schnell. So achte immer drauf, was du dir leisten kannst. Nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Denn wenn du deinen inneren Frieden verlierst, weil du zu viel tust, selbst geistige Dinge, zu viel geistige Dinge tust, zu viel Dienste tust, es dient niemandem, nur dem Teufel. Weil er macht dir Angebote, prüft das immer. Indem du mit Gott sprichst und sagst, Gott, wie siehst du das? Und solange du kein Okay gehst, mach deinen alten Weg weiter, lass dich nicht irritieren. Okay, auch hier die Richtung. Gottes Wort besser kennenzulernen, meint die Richtung Heilung. Lies die Bibel, lies sie einmal im Jahr durch. Das ist dann der Punkt, wo du bist. Oder wenn du noch weitergehen willst, nimm den Zehnerclub oder noch was anderes und sei so ein Hardcore-Bibelleser. Das kostet Zeit, jawohl. Weniger Fernsehen, früher ins Bett gehen, früher aufstehen. Das sind Preise, die wir zahlen für sowas. Aber wisst du, wenn du wirklich verstanden hast, wie wichtig das für dich ist, ist es den Preis wert. Amen. Ist auch kein Druck. Vielleicht brauchst du 5 Jahre, um das zu erkennen. Entspann dich. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich da bin, wo ich heute bin. Aber Gott geht mit uns vorwärts. Und wir lernen von denen, die schon weitergegangen sind als wir. Die Verheißungen Gottes bewusst beanspruchen und darin nicht locker lassen, auch wenn es dauert. Das ist dann auch dieser Heilungsprozess. Ich lasse dann einfach nicht los. Oh, ich muss immer noch die Tabletten nehmen. Nehmen Sie weiter. Nehmen Sie weiter so lange, bis dein Doktor sagt, wir verstehen das überhaupt nicht, aber eigentlich brauchen sie die gar nicht mehr. Weil du dran geblieben bist. Du hast deine Gesundheit proklamiert. Du hast das Wort über die Tatsachen gestellt. Und die Wahrheit hat sich durchgedrückt in dein Leben. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, nach einem Monat, nach einem Jahr, nach 10 Jahren. Ist doch kein Problem. Bei Heilung haben wir überhaupt nichts zu verlieren, wie auch bei den anderen Dingen nicht. Sterben müssen wir irgendwann sowieso. Aber wenn ich Heilung empfangen kann vorher, ist doch fantastisch. Lebe ich ein paar Jahre länger. Bin noch mehr Zeugnis für Gott. Und das vom Wort Gottes her Richtige beständig zu tun. Ganz gleich, was die eigenen Gefühle, Erfahrungen oder Umstände sagen. Auch das ist ein Teil der Heilungsstation, an dem wir bei unserem Rennen vorbeikommen. Manche kommen da nach einem Bebo schon an. Manche brauchen 2-3 Jahre, um da zu stehen und sagen, jawohl, jetzt sehe ich das auch, jetzt will ich das auch, das ist mein Leben, das ist mir wichtig. Wenn das dir nicht wichtig ist, mach's nicht nur, weil ich das dir sage. Okay? Immer entspannt bleiben. Wir haben hier völlig verschiedene Niveaus. Ich fühle mich manchmal so wie in der Volksschule vor 100 Jahren, wo 9 Klassen parallel unterrichtet wurden. Das ist so. Du hast dann die ganz Neuen, die wirklich Kleinkinder, die lernen gerade ABC. Und du hast dann schon die eigentlich schon vom Gymnasium stünden und musst ihnen dann ganz anderes Niveau von Aufgaben geben, damit sie sich weiterentwickeln. Und so ist es hier auch. So, nicht jeder muss sich hier alles anziehen, was du hier hörst. Wir versuchen so zu predigen, dass jede Klasse, jede Stufe für sich was mitnehmen kann und sagen kann, jawohl, das packe ich jetzt an. Hier gehe ich einfach mal einen Schritt weiter. Ganz praktisch bedeutet das Verbindlichkeit zu einer Gemeinde. Vorher bist du vielleicht 2-3 Jahre in die Gemeinde gegangen, hierher oder irgendwo anders hin, wo du von Gott hinberufen bist. Und jetzt sagst du, nee, Moment mal, jetzt bin ich nicht mehr Gast, jetzt will ich Teil der Familie sein. Ich gehöre dazu, ich bin nicht mehr nur Gast. Ich will jetzt auch was ins Opfer legen. Ja, ihr wisst ja, Gäste dürfen bei uns nicht opfern. Ihr seht so ernst aus heute. Ernst seht ihr aus, du nicht, aber andere. Okay, Verbindlichkeit ist dann ein Wachstumsschritt, der einfach dann erfolgt. Früher oder später sagst du, ich will aber jetzt. Ich will jetzt Teil sein, nicht nur wie bisher. Sich in Jüngerschaft zu einem Zellleiter begeben, das ist ein Schritt der Reife. Du kannst dir auf einmal was sagen lassen. Du trittst raus aus dem durchschnittlichen Deutschsein. Wer bist denn du, dass du mir was sagen willst? So sind wir Deutsche doch eigentlich, oder? Wir sind völlig verprägt, was Autorität betrifft. Wir können bis heute nicht verstehen, dass Amerikaner aufstehen, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Und du sitzt es bequemer. Nein, die stehen für was. Die unterordnen sich einer Autorität viel leichter als wir. Die hatten keinen Adolf Hitler. Die hatten keinen Wilhelm der Zweite. Die haben diese Dinge nicht gehabt, die wir hatten. Wir haben erlebt, wie Autorität missbraucht wurde und viel, viel Elend daraus entstanden ist. Und das ist in der Volksseele drin. Dann hatten wir die 68er. Oh, ein paar hier, ne? Ihr habt es aber irgendwie geschafft, da durchzukommen. Aber was ist passiert? Anti-Autorität ist eingezogen in Deutschland. Heute, wenn du heute einem Kind einen Klaps gibst, wirst du auf, dass es sich keiner anzeigt. Die biblischen Werte sind völlig aus der Bahn geworfen worden und heute gelten ganz andere Gesetze. Da muss man sich immer dran gewöhnen oder auch nicht. Also Jüngerschaft heißt, ich lasse mir was sagen. Ich lasse mich nicht manipulieren. Ich lasse mich ja nichts aufzwingen, aber ich liebe es, Ratgeber zu haben, die mir liebevoll etwas sagen und mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege. Weil das erspart mir doch einige Schmerzen, weil irgendwann kommt die Korrektur, wenn sie vom Gesetzgeber kommt. Weißt du? Wenn ich heute jemandem sage, Steuerbetrug macht man nicht. Oder Schwarzarbeiter stellt man nicht an. Und man arbeitet auch nicht schwarz, sondern alles auf Lohnsteuerkarte, weil das ist unser Gesetz. Dann denkst du euch heute, boah, das nimmt er mir Geld weg. Aber stell dir vor, du gehst diese Korrektur nicht an. Und 5 Jahre später steht auf einmal der Gerichtsvollzieher bei dir vom Haus und sagt, wir haben Ihre Unterlagen geprüft. Und ihr wisst, die Bankengeheimnisse fallen. Es kommt alles ans Licht. Viele zittern zurzeit. Viele. Das heißt Gefängnis, hohe Strafen. Also Korrektur kommt, früher oder später. Spätestens oben kommt sie. Und dann möchte ich sie am allerwenigsten haben. Gute Bücher und Predigt-CDs besorgst du dir dann, wenn du da bist. Weil du weißt, das tut dir gut, das heilt dich, das stellt dich wieder her. Du bist danach anders drauf als vorher. Und du meldest dich zur Leiterschule 1 an. Weil da kriegst du nochmal Informationen, wie ich als Christ erfolgreich leben kann. Du kriegst mit, wie man als Familie zusammenlebt, wie man in der Ehe richtig gesund lebt und weitergeht. Und preis sei Gott. Jetzt kommen wir zu einem Helden meiner Jugendzeit. Wenn ich mir Kaleb und Josua vorstelle, dann sehe ich nicht hier meinen kleinen Kaleb, meinen 2-Jährigen, ne? Dann stelle ich mir so jemanden vor. Wenn du den Kontext auch der Bibel liest, was diese Leute Schlachten geschlagen haben. Und die haben ja gegen Fleisch und Blut gekämpft damals noch. Gott sei Dank haben wir ja nicht mehr. Ne? Heute dürfen wir jeden segnen. Aber damals war das noch anders. Damals gab es massiv Gerichtshandlungen, die das Volk Gottes auch in Auftrag Gottes vollzogen hat. Und das waren schon Typen, die waren schon aus was geschützt. Wenn du so ein Schwert den ganzen Tag in der Schlacht bewegen musstest, ist ja gut. Aufstehen. So, Kaleb heißt, du bist zum Helden geboren. Das ist die 3. Stufe. Das ist die 3. Station, wo Gott dich hinführen wird, automatisch. Du wirst die Gnade kennenlernen, du wirst Heilung und Befreiung kennenlernen Und du wirst dann irgendwann dort ankommen, wo du sagst, Moment mal, ich bin Mitglied einer Gemeinde, ja. Ich habe volle Gnade, ich weiß, wer ich bin in Christus. Und ab heute ist Schluss mit lustig. Teufel, ab heute ist Schluss mit lustig. Und zwar nicht nur für mich, das ist ja schon passiert. Sondern ich sehe, wie der oder wie die oder wie meine Zelle jemand missbraucht wird vom Feind auf verschiedene Weise. Und dann gibt's eine Klatsche. Nicht für den Mensch, für den Teufel. Indem ich die Wahrheit sage, indem ich Ratgeber bin und indem ich die Welt ein Stück weit verändere. Sag mal ehrlich, hast du je ein Kind getroffen, das nicht im Herzen ein Held sein will? War jemand von euch nicht irgendwann in seiner Kindheit, Jugendzeit so beeindruckt von irgendjemandem, der sagt, so möchte ich auch sein, ich möchte auch so ein Held sein. Ich möchte auch jemand sein, der richtig gute Dinge tut, der andere befreit und der andere verteidigt und beschützt und Held halt. Und ich glaube, das war schon vor Rocky und Rambo und Conan da, das war vorher schon da. Das ist in jedem Kind drin, da ist diese Normalität, natürlich bin ich zum Helden geboren. Ich bin noch klein, aber ich werde ein großer Held. Wenn du meinen kleinen Kaleb siehst, der kommt manchmal zu meinem Sessel, wenn ich ganz bequeme im Wohnzimmer sitze, bringt mir ein Schwert. Wir haben solche so Schaumgummischwerter. Und dann drückt mir es in die Hand und dann holt er mit seinem aus. Wenn ich nicht schnell genug bin, habe ich es dann darüber. Hey, das ist ein Junge, wisst ihr? Der haut drauf. Und der sagt, jawohl, und los geht's, ab in den Kampf. Hey, das sind Helden. Verkrüppelt eure Kinder nicht, indem ihr da irgendwelche... wie sagt man zu den Leuten, die Kriegsverweigerer sind? Pazifisten, genau, ich wusste das Schimpfwort gar nicht. Pazifisten. Ich meine das mit einem Lächeln. Ich habe kein Problem, wenn du sagst, ich gehe nicht in die Armee und schieße niemanden tot. Habe ich kein Problem mit. Aber geistig habe ich ein Problem mit, wenn du sagst, ich bin Pazifist. Ich verstecke mich hinter einem Pastor oder hinter einem Zellleiter oder ich mache nichts. Ich habe Angst, der Teufel ist so mächtig. Hey, dann bist du noch nicht da. Geh weiter. Kaleb wartet. Kaleb wartet. Kaleb war standhaft. Er war kompromisslos, wenn es um Gott und die Wahrheit ging. Er war charakterstark. Ich könnte eine ganze Predigt halten über diesen Mann. Er war absolut gehorsam und bereit, den Preis zu zahlen und alles zu geben. Der hat nichts zurückgehalten. Der hat nicht gespielt. Der war verliebt in seinen Gott. Er war bestimmt dazu, das Land der Verheißung einzunehmen mit Josua zusammen. Und er verlor auch im Alter nie die Richtung. Und ließ sich durch 40 Jahre Warten nicht entmutigen. Wir manchmal schon nach ein paar Wochen warten, wenn wir schon nervös sind, machen irgendwas. Und merken hinterher, ach, das war gerade mal nicht so gut. Hey, 40 Jahre hat der Mann in der Wüste durchgehalten, ohne seine Schuld. Er war einer der beiden, die eigentlich rein hätten können dürfen. Ja, die Kundschaft der Geschichte. Seine Haltungen stimmten. Im Alter kommt immer das raus, was in jüngeren Jahren an Haltungsschäden nicht korrigiert wurde. Darum lege ich so einen Wert darauf, auch in meinen 12, Männer zu korrigieren. Weil ich weiß, wenn ihr 70, 80 seid, kommen die ekligen Dinge raus und könnt sie nicht mehr verstecken. Und kennt ihr so schmutzige alte Männer? Ich habe auch schmutzige alte Frauen kennengelernt, wo Dinge rauskommen, wo du denkst, oh Gott, 90-Jährige, 93-Jährige nur nicht. Das ist nicht schön. Niemand möchte so entwürdigt sein im Alter. Aber es kommt raus, was drin ist. Also lasst uns dran arbeiten, jetzt wo wir noch bewusst Entscheidungen treffen können, unseren Lebensstil ändern, Dinge korrigieren können. Den Weg, den du dein Kind lehrst, sagt die Bibel, wenn es klein ist, wird es auch noch gehen, wenn es alt geworden ist. Wir lehren heute unsere Kinder ganz bewusst. Wir werden demnächst hierüber predigen, mehrfach sogar. Wie wir unsere Kinder den Weg auch lehren können, den zu gehen, das gut ist. Die Richtung des Helden. Ich gebe Empfangenes weiter. Ich strebe danach, für andere ein Segen zu sein und Gottes Liebe weiterzugeben. Ich bin beständig in Jüngerschaft und beginne selbst andere junge Christen zu trainieren. Ich nehme bewusst mein Land der Verheißung ein und helfe anderen dabei, ihr Land einzunehmen. Kaleb ist nicht mehr auf sich konzentriert, längst nicht mehr. Kaleb geht und hilft anderen, unterstützt, weil er selbst gelernt hat, sein Land zu behaupten. Und du führst ein fruchtbares Leben, weil du beständig in Christus bleibst. Praktisch. Ich bleibe beständig dabei, mich trainieren zu lassen. Ich höre nicht mehr auf damit. Selbst wenn ich schon sehr weit bin, ich liebe es, mich zu entwickeln, mich fördern zu lassen von Männern, die weiter sind als ich. Insbesondere in den Bereichen Charakter, Integrität und innere Haltung. Weil das sind die Bereiche, die alles andere bewirken. Das sind die Wurzelbereiche, so nenne ich sie mal. Für alles Verhalten, was du an den Tag lädst. Es gibt Leute, die reagieren gewalttätig und barsch, andere werden ganz still und ruhig. Aber es hat immer was zu tun mit der Verhaltensweise, mit der Haltung, die dahinter steht. Und da müssen wir ran. Haltungssünden sind die eigentliche Wurzel von fast allem, was uns Probleme macht. Haltung. Ich unterstütze meinen Zellleiter. Nach Kräften. Nicht über Kräfte hinaus, aber nach dem, was du hast. Du bist auf einmal nicht mehr nur Teil der Zelle, sondern du arbeitest mit. Du gehst Richtung Timotheus und sagst, hey, kann ich irgendwas tun? Wenn ich nach Afrika komme, dann kommen die Pastoren und tragen meine Koffer. Ich denke jedes Mal, nein, Leute, ich kann das selbst tragen. Aber sie tragen ihn und sie sind todbeleidigt, wenn ich ihnen das verbiete. Weil sie haben diese Haltung, die uns Deutschen ja so völlig abgeht. Sie dienen leidenschaftlich gerne und sie wissen, manchmal kommen die junge Pastoren aus Togo, kamen das letzte Mal, knieten sich vor mich hin, nahmen ihr Stofftaschentuch, putzten meine Schuhe, legten sich das Taschentuch danach auf ihren Kopf und baten mich, ihnen kurz die Hand aufzulegen. Das hört sich verrückt an, aber da ist eine Haltung dahinter. Eine Haltung, wie ich möchte gesegnet werden. Und ich habe gelernt, wenn ich mich demütige, wenn ich mich jemandem unterordne, partizipiere ich von dessen Salbung. Das hat in Deutschland kaum jemand je gelehrt. Ich habe es in Afrika richtig gelernt. Gewusst habe ich das vorher, aber gelernt habe ich es da. Ich praktiziere das mit meinen Leitern ähnlich. Nicht jetzt ganz so, aber ich unterstelle mich bewusst. Und ich beiße auch mal die Zähne zusammen. Und lass mich segnen, weil ich möchte nichts verpassen von dem, was Gott durch diese Männer für mich hat. Und die sind anders als ich. Und ich kenne auch ihre Schwächen und Fehler. Und die sind da. Jeder Leiter, dem du dich unterstellst, du wirst schnell seine Fehler herausfinden. Aber dann damit umzugehen und sagen, er ist trotzdem mein Leiter. Er ist gesalbt und ich unterstelle mich ihm, weil ich von dieser Salbung auch mithaben möchte. Salbung fließt immer von oben nach unten, nie andersrum. Und das hat was mit Stolz zu tun, der gebrochen werden muss. Ansonsten sage ich, Moment mal, ich kann das ja viel besser als der. Warum soll ich mich ihm unterordnen? Ich habe doch viel mehr Ahnung von der Bibel. Warum soll ich... So jemand wird nie über eine gewisse Grenze hinauskommen können. Das ist meine Beobachtung nach 20 Jahren pastoralem Dienst und auch Gemeindeberatung. Da hört's ganz schnell auf. Tu den Fehler nicht. Sei von Herzen demütig und du wirst dich wundern, wie Gott dich erhebt, wenn du so deinen Geist trainierst. Du unterstützt deine Gemeinde durch aktive und verbindliche Mitarbeit. Du bist dabei. Du füllst die Mängel aus, die Gott dir zeigt in der Gemeinde. Du gehst nicht nur hin und sagst, das läuft ja alles nicht und überhaupt, die kriegt dir gar nichts hin. Und sagst, Pastor oder Bereichsleiter, setz mich ein, wo du mich brauchst. Ich will mithelfen. Toiletten putzen. Manche kommen zu mir und sagen, soll ich Toiletten putzen? Ich mach's sofort. Die Haltung liebe ich. Weil ich habe viele Toilettenputzer gesehen, wie sie fantastische Zellleiter geworden sind. Ja? Ist so. Selbst die jetzt in Offenheim was zu sagen haben, es waren Toilettenputzer am Anfang. Da ist was dahinter, weißt du? Ich bin auch Toilettenputzer heute noch. Ich putze heute noch unsere Gemeindebüro-Toilette. Putze ich ganz alleine. Jede Woche. Hey, lass uns Toilettenputzer sein, von der Mentalität her. Nicht immer die Dinge rauspicken, die alle sehen. Nimm dir die Dienste, die kein Mensch sieht, wo keiner mitbekommt, was du machst, wo keiner Danke sagt. Und erwarte, dass Gott Danke sagt. Wow, und dann hast du ein Danke, das vergisst du so schnell nicht mehr. Du meldest dich zur Leiterschule 2 an und dann beginnst du deine eigene Zelle. Das ist Caleb. Und 12 neue Kalebs haben wir gehabt am Wochenende hier in der Leiterschule 2. Die haben angefangen. So Kalebs hier wie die Tara, wie die Steffi, wie andere. Steht doch mal auf, wer war denn als Erstling dabei bei der Leiterschule 2? So, damit ihr mal seht, wie Kalebs aussehen. Ja, Andreas. So, Andreas, du kommst jetzt vom Körperbau am nächsten dran. Halleluja. Ist gut, wenn ein gesunder Körper und ein gesunder Geist da ist. Aber ich habe rausgefunden, das Erste macht nicht automatisch das Zweite. Aber man kann beides haben, denke ich auch. Halleluja. Übrigens, die Geschwindigkeit nimmt während der Kaleb-Phase drastisch zu. Das werdet ihr merken. Das geht schneller weiter ab dann. Doch auch eins stimmt, sie wird niemals deine Kraft überschreiten, die du hast. Wenn sie die Kraft überschreitet, ist die Geschwindigkeit nicht mehr vom Herrn oder die Richtung stimmt nicht mehr genau. Dann stopp, alle Maschinen anhalten und erstmal gucken, wo ist die Richtung. Töricht, wer einfach weiterfährt und denkt, irgendwie komme ich schon wieder ans Ziel. Anhalten, Karte raus und gucken, wie komme ich wieder dahin, wo ich hin sollte. Beachte bei all dem, dass du keine dieser Stationen überspringst. Du würdest dich disqualifizieren. Und dein dünnes Fundament würde früher oder später zum Einsturz kommen. Erwarte nicht, zu schnell zu weit zu kommen. Die längste Eiche, die größte Eiche, die hat das längste Wachstum hinter sich. Bedenk diese Grundsätze, die uns Gott schon in der Natur auch zeigt. Niemand muss heute oder morgen Zellleiter sein, all das. Aber die Richtung muss stimmen. Vielleicht brauchst du 5 Jahre, um da anzukommen. Das ist in Ordnung, wenn die Richtung stimmt. Gott wird die Geschwindigkeit schenken. Und der Speed, die Geschwindigkeit, wird zunehmen dabei. Nimm dir Zeit für die Vorbereitung. Und bei all diesen Stationen bedenke, es ist immer Christus das Ziel. Es ist weder die Gemeindemitgliedschaft das große Ziel, noch ist es die Leiterschule, das Bebo, die Zeltgründung. All das sind nur Stationen. Das Ziel bleibt immer Jesus Christus selbst. Wenn er aufhört, dein Ziel zu sein, läuft es falsch. Dann können die besten Organisationen, die besten Methoden zur Falle werden. Dieses Rennen ist übrigens ein Langstreckenlauf. Und zwar ein Langstreckenlauf in einer runden Arena. Kein Parcours, wo ihr einen Anfang und Ende habt, sondern hier lauft ihr so lange, bis euer Treibstoff alle ist, bis euer Leben vorbei ist. Und das bedeutet, ihr kommt immer wieder an diesen 3 Stationen vorbei. Auch der Kaleb läuft wieder zur Gnade. Immer wieder laufe ich dahin. Immer noch brauche ich es. Immer wieder neu. Lauf weiter zur Heilung, wo wieder was aufgebrochen ist, was ich vorher noch gar nicht so gesehen habe, und hol es mir ab. Und lauf weiter und bin wieder Kaleb. Und darf wieder neue Heldentaten tun, um wieder zur Gnade zu kommen. Und zu merken, hey, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht mein Verdienst, ich habe keinen Grund, stolz zu sein auf irgendwas von diesen tollen Sachen, die da geschehen sind, sondern es ist immer er. Es ist immer nur er. Wenn ich das vergesse, habe ich die Richtung verloren. Dann laufe ich mit voller Wucht gegen irgendwas. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Zum Schluss möchte ich euch noch 2 prophetische Worte mitgeben. Die lasse ich nochmal stehen. 1977 hat ein Prophet Gottes, ich bin vorsichtig mit dem Wort, weil da viel Missbrauch getrieben wurde, aber dieser Mann ist mir viele, viele Jahre sehr vertraut. Ich habe viel von ihm gelernt. Er hat mir persönlich Hände aufgelegt. Ich habe ihm sehr nah gesehen an seinem 85. Geburtstag das letzte Mal. Und kurz danach ist er auch gestorben, heimgegangen. Dieser Mann ist wirklich ein unumstrittener Prophet. In anderen Bereichen mag vielleicht unterschiedliche Meinungen sein über seine Lehre, aber er hat sehr klar geredet. Und das, was er gesagt hat, wurde auch sehr schnell Wirklichkeit. Und er ist geprüft. Darum gebe ich das hier weiter. Im Jahr 1977 gab Kenneth E. Hagin eine Prophetie weiter, in der es um Tage auf Erden ging, an denen Menschen so wandeln, sprechen und handeln wie Gott. Diese Prophetie bezog sich auf Gläubige, die in der Kraft Gottes leben und eine Armee des Lichts auf Erden würden. Kenneth Hagin sagte, viele, die hier heute Abend anwesend sind, sind ein Teil dieser Armee. Du kannst ein Teil davon werden, wenn du nur willst. Entscheide dich in deinem Herzen, dass du nicht faul sein wirst, dass du nicht zurückweichen, etwas zurückhalten oder dich niedersetzen wirst. Entscheide dich, dass du aufstehen, vorwärts gehen und entzündet werden wirst. Derselbe Mann sagte 5 Jahre später Folgendes, auch wieder in einer prophetischen Offenbarung. Er sagte, verbringe deine Zeit nicht nur mit natürlichen Dingen. Einige dieser Dinge sind legitim und es ist okay, einen Teil deiner Zeit dafür aufzuwenden. Aber achte darauf, dass du deinen Geist nicht verwahrlosen lässt. Gib deinem Geist die Möglichkeit, sich an dem Wort nähren und mit dem himmlischen Vater Gemeinschaft haben zu können. Erbaue dich auf deinem Glauben, indem du im Geist betest. Dafür ist nicht viel Zeit nötig, nur etwa 1 oder 2 Stunden von den 24, die ein Tag hat. Gebe mir einfach 1/10 deiner Zeit, sagt der Herr, und alles in deinem Leben wird gut gehen. Dein Leben wird verändert werden, es wird gestärkt werden und du wirst stark und mächtig für den Herrn wirken können. Das bedeutet etwas, stimmt's? Meine Frau und ich, wir stehen um 5 Uhr morgens auf, an vielen, vielen Tagen, um diese kostbare Zeit, diese 1-2 Stunden mit Gott haben zu können. Weil der Tag ist voll mit vielen guten Aufgaben. Und bei dir wird es nicht viel anders aussehen. So, es kostet etwas. Den Preis zahle ich. Die Entscheidung treffe ich. Zusammenfassend sage ich, alles beginnt mit der Gnade. Das ist der Start. Es war mein Start, es war deiner oder es wird deiner sein. Wenn wir diese im Glauben empfangen, dann korrigiert Gott alle die falschen Richtungen aus unserer Vergangenheit. Er wäscht all den Schmutz und das Versagen unseres Lebens fort und schenkt uns einen ganz, ganz neuen Start. Das kann dir niemand sonst bieten. Manche Religion mag dir das versprechen, manche Sekte mag dir das versprechen. Aber ich sag dir, es gibt keine andere Möglichkeit, einen wirklichen Neustart zu haben. Nur er kann vergeben. Nur er kann verändern in dieser Weise. Nur Jesus Christus, der Vater, der Heilige Geist. Die zweite Station des göttlichen Planes ist die Heilung. Geist, Seele und Körper sollen in ihrer Kraft, Würde und Gesundheit halt gemäß dem Schöpfungsplan Gottes wiederhergestellt werden. Und das alles führt dann zur dritten Generation, zur dritten Station, dem eigentlichen Auftrag unseres Lebens. Gott möchte uns so reich beschenken, dass es einfach überfließt und alles um uns herum berührt. Überfluss heißt nicht, ich muss geben, was ich gar nicht habe. Sondern Überfluss heißt, ich gebe von dem, wovon ich mehr habe, als ich brauche. Und wenn du Gott so kennengelernt hast, wenn die Gnade geflossen ist, dann wechsle dir ein Liebestank plus die Anschlussleitung an Gottes Liebestank. Und du weißt, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und dann kommt jemand und tut dir irgendwie. Sägt an deinem Stuhl im Büro. Will dir böse. Mobbt dich. Und alles, was du vielleicht dann an Gedanken hast, ist, es tut mir echt leid. Es tut mir so leid. Was ist dir geschehen, dass du so geworden bist? Ist das alles, was du denkst, was das Leben ausmacht? Wenn das alles ist, okay, ich habe ohnehin mehr, als ich brauche. Mir kann niemand meine Versorgung wegnehmen. Weil meine Versorgung ist nicht mein Job. Der Herr ist mein Versorger. Wenn ich heute den Job nicht mehr habe, habe ich morgen einen besseren. Das ist doch kein Problem. Für Gott ist das kein Thema. Wir leben in einer Billionen-Euro-Wirtschaft. Ich glaube, es wäre nicht möglich, dass Gott dir ein paar tausend Euro monatlich abgibt davon. Absolut, absolut. Oh mein, Gott ist gut. Wir vergessen das manchmal. Gott möchte dich berühren, er möchte dich immer wieder zum Kreuz und zu Jesu Tod hinführen. Damit Menschen zurückfinden. Zurück zu ihm, zurück auf dem Weg. In die Richtung, wo du unterwegs bist, zum Kreuz. Echtes, ewiges Leben sollen sie empfangen und in einer Beziehung mit Gott leben. Das ist Gottes Definition eines Helden, jemand, der das tut. Auch in der Heldenphase unseres Lebens laufen wir immer noch die anderen Stationen ab. Auch das möchte ich wiederholen. Und das ist die letzte, endliche Richtung. Alle drei Stationen. So wie auch der Endspurt immer die Ewigkeit bei Gott bedeutet. Nicht das beste Leben hier ist das Ende dieses Laufes. Es ist auch nur ein Übergang hinein in die Ewigkeit bei Gott, wo wir alle landen werden. Denkt an so ein Geburtsdatum auf so einem Grabstein. Habt ihr mal gesehen, da steht ein Geburtsdatum drauf. Dann steht meistens ein langer Strich und dann steht der Todestag. Und der Strich ist dein Leben. Er hat einen Anfang und ein Ende hier auf dieser Welt. Dieses Leben hat eine Bestimmung, hat einen Auftrag. Du bist nicht nur als zufälliges Produkt hier. Die Wissenschaft ist ganz aufgeregt zurzeit. Die haben einen Fußabdruck gefunden, der viele tausend Jahre alt ist. Oder ich glaube sogar Millionen Jahre. Also sehr, sehr alt, viel älter, als er sein dürfte. Und dieser Fußabdruck war so, wie die Füße der Menschen heute sind. Und die haben keine Ahnung, wie das sein kann, dass der Affe so Füße hatte, der das Menschen wurde. Station 4 ist unser Zielort. Station 4 ist die absolute Endstation. Es ist der Ort, den die Bibel als Himmel beschreibt. Das ist der Zielort unserer Reise. Und wenn wir das im Kopf behalten, ist all das, was hier so passiert, gar nicht so schlimm. Wir gehen mal durch eine Krankheit, okay, es geht vorbei. Dann sagt der Doktor, du musst sterben. Ah, ist das noch nicht gesagt, weil mein Arzt hat das noch nicht bestätigt. Der Arzt, El Rafa. Und B, wenn es so kommt, okay, preis dem Herrn. Wir werden bald zu Hause sein. Tara hat mich gestern an die Geschichte erinnert von dieser Missionarsfamilie, diesen Christen in Südkorea. Als die Japaner einfielen, wurden sehr, sehr viele Christen getötet. Und da war eine Familie, ich glaube, es waren zwei Kinder. Und die Eltern, er war Pastor. Und sie wurde gesagt, wenn ihr nicht eurem Glauben abschwört, dann werdet ihr alle vier hier in diesem riesigen Loch lebendig begraben. Und er war kurz davor zu sagen, okay, hat die Kinder gesehen, so eine kleinen Kinder. Und hat die Frau ihn angeschaut und gesagt, du wirst doch wohl jetzt nicht einen Fehler machen. Wir können doch heute Abend im Paradies sein. Wir stehen zu unserem Jesus. Es sind alle vier gestorben. Aber sie wussten, wo sie hingehen, wisst ihr? Sie wussten, wo sie hingehen. Möge uns sowas immer erspart bleiben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich möchte eine Sache sicher sein, nämlich, dass mein Ende feststeht. Die Bibel sagt, wir haben Heilsgewissheit möglich. Sie ist uns zur Verfügung gestellt worden. Jeder Mensch, der sich aufrichtig zu Gott bekehrt, bekommt in seinem Geist, vom Geist Gottes, die Botschaft gerettet. Oder um mit dem Video von vor zwei Wochen aufzuwarten, du bekommst deine 6000-Punkte-Karte ganz umsonst. Eintätowiert, kannst du nicht mal mehr verlieren. Ist für die Ewigkeit gültig. Halleluja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und diesen heiligen Moment, wo ich einlade, diesen Schritt zu gehen, diesen Weg zur Gnade zu gehen, diesen einen großen Schritt zu machen, der gar nicht so groß ist, wie er uns manchmal vorkommt, aber der für Gott so groß war. Gott hat diesen Weg möglich gemacht durch einen grausamen Tod des Wesens, des Mannes, der wie kein anderer ohne Sünde war und alles andere verdient hätte als dieses Ende. Das Gebet, was ich jetzt vorspreche, ist ein einfaches Gebet. In manchen Gemeinden sagt man, es ist das Gebet des Sünders. In anderen sagt man, es ist das Übergabegebet des Lebens, ein Leben zu übergeben. Ich nenne es mal das Wendegebet des Lebens, das Lebenswendegebet. Weil nach diesem Gebet wird ihr Leben garantiert verändert.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.